Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, jeder von uns hat den gestrigen Abend verbracht, auf welche Weise auch immer. Die einen ruhiger, die anderen mehr mit Freunden und Bekannten zusammen, die einen mit Feiern, die anderen mit Besinnlichkeit. Aber so ein Silvestertag, der in den Neujahrstag mündet, ist ja dann auch oftmals Hintergrund für den einen oder anderen guten Vorsatz. Und solche Vorsätze, die nimmt man sich dann. Und die Statistik sagt, 80% dieser guten Vorsätze sind am Neujahrstags abends um 20 Uhr schon wieder vergessen. Warum macht man das mit diesen Vorsätzen? Natürlich, weil man irgendwo im Rückblick auf das bisherige Leben das eine oder andere entdeckt, wo man sagt, das ist veränderungswürdig. Das hat mir nicht so gut getan oder das hat mir nicht so gefallen, wie es vielleicht hätte sein können. Also muss ich mal überlegen, was ich da ändern kann, was ich in der Zukunft anders machen kann, damit es mir und den Menschen, die mir lieb sind, vielleicht ein Stückchen besser geht. Aber wie das so ist mit diesen Vorsätzen, die normative Kraft des Faktischen, nichts anderes als das Gewohnheitsrecht, sorgt dafür, dass wir gar nicht so viel verändern, wie wir vielleicht wollten. Und umso wichtiger ist es, dass man sozusagen einen positiven Begleiter, sozusagen eines Vorsatzes hat für ein ganzes Jahr. Und diesen Anspruch, zumindest ansatzweise, den erheben die jährlichen Jahreslosungen. Ein Wort, kurz und prägnant, das begleiten will, das uns eine Perspektive eröffnen will, das uns vielleicht einen Schwerpunkt ans Herz legen will. Und die diesjährige Jahreslosung, liebe Schwestern und Brüder, habt ihr in Händen in Form eines größeren Lesezeichens, einer Postkarte. Sie wird auch hier an unserer Pinnwand demnächst hängen, aber da muss erst der Christbaum Platz machen. Und sie wird dort ein ganzes Jahr hängen. Und vielleicht wird auch die Karte, die ihr in Händen habt, an einer prominenten Stelle auch ein ganzes Jahr hängen und ein Stück Begleiter sein. Ein kurzer Satz aus dem ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie das immer so ist mit so kurzen Sätzen, wenn sie aus einem Zusammenhang gerissen ist, kann man sie vielleicht ein klein wenig falsch verstehen. Deswegen möchte ich zu Beginn dieses kleine Sätzchen, diesen kleinen Spruch in seinen Zusammenhang hineinbetten, aus dem er ja herausgenommen ist. Es ist also aus dem Teil der Abraham-Geschichte. Abraham, damals noch Abraham, und Sarah, damals noch Sarai, seine Frau, waren schon betagt, seit Ewigkeiten kinderlos. Und im alten Orient war Kinderlosigkeit sozusagen der Verlust des Pensionsanspruchs, weil niemand da war, der für einen sorgt, wenn man alt ist. Und die moderne Medizin war damals auch noch nicht erfunden. Deswegen kam Sarai auf die Idee, ein altes, im Orient übliches Verfahren bei Kinderlosigkeit anzuwenden, nämlich, dass eine Sklavin ein Kind auf dem Schoß ihrer Herrin empfängt. Ihr müsst euch das jetzt nicht bildlich vorstellen, wie das geschieht. Jedenfalls ist es, in welcher Form auch immer geschehen, Sarais Magd namens Hagar wird von Abram schwanger. Könnte man jetzt eigentlich meinen, die Lebensziele sozusagen, die rücken wieder näher. Sarai hatte ja die Idee mit der Magd, mit der Sklavin, aber sie war dann doch nicht so ganz zufrieden. Die Hagar, obwohl Sklavin, entwickelte dann für den Geschmack ihrer Herrin ein bisschen zu viel Selbstwertgefühl, nach dem Motto, ich schwanger, du nicht, hehe. Und das führte zu Ärger zwischen den beiden Frauen. Sarai wurde giftig und hat der Hagar deutlich gezeigt, wo der Bartel den Most holt oder wer die Herrin im Haus ist. Und das ging dann, wir wissen, wie man sowas macht, es ist auch heute noch durchaus möglich, dass man jemanden zur Weißglut treibt oder aus dem Haus treibt. Es ging dann so, Hagar ist geflüchtet, mitten hinein in die Wüste, hat sich irgendwo versteckt und saß da ein Häufchen Elend und hat geheult wie ein Schlosshund. Und da begegnet ihr jemand, ein Engel Gottes. Und er fragt sie, Mädel, was ist denn mit dir los? Warum weinst du denn? Und Hagar schüttet ihm unter Tränen ihr ganzes Herz aus. Die Vorgeschichte, den Konflikt mit Sarai und dass sie überhaupt kein Interesse mehr hat, dorthin zurückzugehen, aber sie weiß auch nicht, wo sie hin soll. Sie ist ein verlorenes Kind mit einem Kind in sich, mitten in der Wüste. Und dieser Engel, dieser Bote Gottes, er hört sie an und allein das Zuhören hilft ihr schon. Sie kommt langsam zur Ruhe und dann sagt er eben, geh wieder zurück zu Abraham und Sarai. Du wirst einen Sohn bekommen, du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen. Und Ismael, dein Sohn, wird der Vater eines großen Volkes sein. Geh zurück, demütige dich unter die Hand deiner Herrin, bekomme dein Kind und zieh es groß. Und als Antwort auf diesen, man muss ja schon sagen, das war ein sehr seelsorgerliches Handeln dieses Engels, als Antwort kommt dann dieses Wort aus Hagars Mund, du bist ein Gott, der mich sieht. Plötzlich ist der Engel zu Gott selber geworden. Hagar hat's verstanden. Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir. Sie ging wieder nach Hause, sie gebar ihren Ismael. Es gab später weitere Konflikte, sie musste dann das Lager, den Familienclan verlassen und Ismael an anderer Stelle und alleine großziehen. Aber die Verheißung hat sich erfüllt. Während die Nachkommen Isaaks als Israeliten, benannt nach dessen Nachkommen Jakob, ihr großes Volk wurden, verheißen an Abraham an späterer Stelle, wurden die Ismaeliten auch ein großes Volk. Die Menschen in Jordanien, im heutigen Jordanien, sind die Nachfahren der Ismaeliten. Interessant, wie oft eigentlich in der Heiligen Schrift solche Verheißungen von Nachkommen und entsprechender Vergrößerung eintreffen. Das trifft als erstes die Hagar, als zweites später dann erst Abraham und Sarah, die dann ja auch den Namen ändern. Das betrifft die Mutter von Johannes dem Täufer, Elisabeth, und das betrifft letztlich dann auch Maria, die Mutter Jesu. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar. Und da steckt so viel drin. Wie oft gucken wir? Wie gucken wir? Ist Gucken gleich Sehen? Ich gucke Fernsehen. Ich sehe fern. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und wenn ich zum Beispiel fernsehe, wie oft weiß ich am nächsten Tag gar nicht, was ich angeguckt habe? Das war zwar lustig oder interessant oder spannend, aber es ging nicht so tief, dieses Sehen, dass es mir eine Erinnerung erzeugt hätte. Und wie geht's dem Herrgott mit uns Menschen, wenn er uns ansieht? Sind wir auch so ein flacher Krimi? Oder ein Science-Fiction-Film, mit dem keiner was anfangen kann? Oder blickt er tiefer? Schaut er in unser Leben rein? Nimmt er uns wahr mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Freuden, mit unseren Hoffnungen? Die Geschichte der Hagar, die in diesem Wort gipfelt, an diesem Punkt, die gibt eine eindeutige Antwort. Es ist keine flüchtige Begegnung zwischen Gott und ihr. Es ist eine tiefergehende. Es ist Zeit da, die der Engel sich nimmt. Für einen Menschen in einer Ausnahmesituation, für einen Menschen, der traurig oder gar verzweifelt ist. Und er blickt hinein in das Leben. Er nimmt die Seelenpeil dieser jungen Frau wahr. Er blickt tief hinein und hilft ihr dann auch, die richtigen Schritte in ihrem Leben zu gehen. Und in dem Fall tatsächlich auch ist manchmal der richtige Schritt, einen Schritt zurückzugehen. Gott blickt tief, sehr tief ins Leben von uns Menschen hinein. Aber die Geschichte von der Hagar zeigt auch, wenn wir uns selber verschließen, kommt er nicht durch. Hagar musste ihre Seele öffnen. Die Wasserfälle ihrer Gefühle, die Wasserfälle, die sie beschäftigt haben, fließen lassen, dass Gott und sein Bote da auch dann was bewirken konnten. Es war gar nicht so einfach, eine Karte zu finden, die das irgendwo sinnvoll widerspiegelt. Also ich habe es, wie ihr wisst, ja nicht ganz so mit den Abstrakten, wo man gar nichts drauf erkennt. Aber hier ist eigentlich ein Lichtstrahl, der so schräg kommt. Es ist unten die Schrift auf grauem Hintergrund und dann ist ein bisschen was kariert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, damit kann man tatsächlich, wenn man sich Zeit nimmt und es anschaut, ein bisschen was anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, wenn man sagt, wie geht's denn dir jetzt? Naja, mir geht's so kariert. Also mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, manches gleichzeitig. Das ist halt so durchwachsen, ja, so kann's Leben sein. Es kann auch in Phasen gehen, wo es ganz dunkel ist. Und dann ist dieser helle Lichtstrahl, der oben gekrönt wird von einem Auge. Das ist übrigens eine der ältesten Darstellungen für Gott, nämlich das Auge in einem Dreieck. Das nicht sagen will, und das ist die Erfahrung auch, die Hagar gemacht hat, das nicht sagen will, so wie bei dem Pfarrer, dem die Jungs Kirschen aus dem Pfarrgarten klauen. Und er hängt ein Schild rein, der liebe Gott sieht alles. Um ihnen zu drohen, am nächsten Tag findet er ein Schild unter seinem Schild und da steht drunter, aber er verrät uns nicht. Also das Auge Gottes ist nicht so, dass es uns gängelt und unter Kontrolle setzt und uns unter Druck setzt, sondern es ist das Auge, das uns liebevoll anschaut, das Licht in unser Leben bringen will. So wie es auch bei der Hagar in dieser Situation geschehen ist. Und das ist eigentlich das, was ich mir für uns alle wünsche. In diesem Jahr des Herrn 2023. Ganz egal, ob es Dunkelheiten gibt, ganz egal, ob es kariert wird, dass immer wieder dieser wärmende Lichtstrahl des Auges Gottes bei uns landet. Dass wir ihn einlassen und dass er uns dann Kraft und Wärme und Liebe gibt, dieses Jahr auch gut zu überstehen. Selbst wenn es dunkel ist. Selbst wenn es kariert ist. Und dass wir vielleicht wirklich am Ende des Jahres alle miteinander sagen können, wie Hagar, jawohl, du bist ein Gott, der mich sieht, durch und durch. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.